Hab gehört. Der Podcast der Herzog-August-Bibliothek.
Es ist 1575. Du sitzt in deinem Studierzimmer, einem kleinen, schlichten Raum. Der schwache Schein einer Kerze erleuchtet flackernd die Seiten des Buches, das auf dem Pult vor dir liegt. Es ist kein literarisches Werk, keine philosophische Abhandlung, sondern etwas ganz anderes, etwas Praktisches. Es ist eine Anleitung. Möglicherweise zeigt sie dir, wie du Heilmittel mischt, dich vor Krankheiten wie der Pest schützt, Farben herstellst, Metalle bearbeitest oder vielleicht sogar dein eigenes Bier brauchst. Ein Buch, das nicht nur zum Lesen einlädt, sondern dazu auffordert, etwas zu tun. Du schlägst das Buch zu und schreitest zur Tat. Im 16. Jahrhundert, ohne das ständig abrufbare Wissen, das wir heute zu jeder Zeit online finden, waren solche Werke, die wir heute How-to-Bücher nennen, von unschätzbarem Wert. Sie waren Handlungsanweisungen und gaben den LeserInnen eine konkrete Anleitung, wie sie neue Fertigkeiten erlernen und den Herausforderungen des Alltags begegnen konnten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hab gehört. Mein Name ist Marie Adler und heute bei uns zu Gast sind Alina Lange und Stefan Laube, die im Projekt Take Me and Make It Happen frühneuzeitliche How-to-Bücher aus den Beständen der Ferguson Collection in der University of Glasgow Library und natürlich aus der Herzog-August-Bibliothek erforschen. Hallo Alina, hallo Stefan.
Ja, hallo Marie.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Ich habe ja jetzt schon kurz umrissen, was sich hinter dem Begriff How-to-Buch verbirgt. Könnt ihr aber bitte noch mal mehr in die Tiefe gehen?
Ja, mit dem How-to-Gedanken wird im Grunde ein ganz wichtiger Bestandteil der Menschheitsentwicklung zum Thema gemacht. Also im Grunde kann man da ganz weit zurück in die Geschichte gehen. Ganz unabhängig vom Medium-Buch könnte man da über den Faustkeil sprechen.
Wo
erstmals der Mensch planmäßig und vorausschauend ein Werkzeug entworfen hat und umgesetzt hat. Und er hat quasi jeder Stein oder jeder Faustkeil hat da ein bestimmtes Gesicht und eine bestimmte Form, die dann eben zum Nachmachen auch animierte. Man könnte Höhlenzeichnungen erwähnen, wo ja auch schon praktische Handgriffe aufgezeichnet worden sind, dass die Menschheit das Erlernte weitergibt. Also das erlernte Wissen, Fachleute sprechen ja heutzutage von kultureller Evolution. Und ohne diese kulturelle Evolution würde unser menschliches Zusammenleben überhaupt nicht funktionieren.
Das ist jetzt erstmal die Ausgangslage
ja,
des
ich
Gedanken.
Ich habe einen weiten Bogen geschlagen.
Genau.
Aber Alina wird jetzt nochmal mehr fokussiert auf unser Projekt da antworten.
Genau, und vielleicht nochmal den Bogen zum Buch schlagen, ja?
Genau, also erstmal muss man, glaube ich, sagen, dass das How-to-Buch ja oder der Begriff How-to-Buch ja eigentlich ein moderner Begriff ist, der zu der Zeit natürlich nicht so verwandt wurde, sondern eine Erfindung, sag ich mal, aus dem 20. Jahrhundert ist. Und wir fassen damit ganz grob gesagt alle Texttypen zusammen, die in prozesshafter Weise und schrittweise Anleitungen geben, wie bestimmte Dinge zu tun sind, zu erreichen sind, wie bestimmte Probleme des Alltags zu lösen sind. Ich würde sagen, der Prototyp, den jeder kennt, ist das Rezeptbuch, was wir heute noch benutzen und kennen. Ja, und es geht einfach um praktisches Wissen, nicht um theoretisches Wissen oder antikes Buchwissen, sondern es geht darum, dass plötzlich so eine Aufwertung von praktischem Wissen stattfindet. Und diese Bücher erfüllen eigentlich ihren Zweck nur, wenn wir auch danach handeln. Also wenn wir eben auch das, was beschrieben wird, ausführen.
Jetzt etwas verspätet wird mir dann auch die Verbindung zum Faustkeil klar. Es wird also ein Prozess beschrieben, wie man etwas praktisch angeht.
Genau. Und formell kann man vielleicht noch kurz sagen, die Bücher sind eher handlich, obwohl man das auch nicht verallgemeinern darf, aber eher handlich einfach gehalten, dadurch auch natürlich erschwinglicher. Die kommen oft auch mit einem Register zur einfacheren Nutzung. Mhm. Ja, es gibt eigentlich wenig schmückendes Beiwerk, manchmal vielleicht ein Glossar, eine Tabelle, ja, das deutet eigentlich schon darauf hin, dass das Bücher sind, die so zur praktischen Anwendung dienen sollen.
Ah, genau. Ja. In meiner Einleitung habe ich begonnen mit dem Jahr 1575. Warum waren diese Bücher denn, diese How-to-Bücher, besonders bedeutend für die Menschen im 16. Jahrhundert? Gab es da einen bestimmten Bedarf oder eine gesellschaftliche Entwicklung oder Veränderung, die dann das Interesse an solchen praktischen Anleitungen gefördert hat?
Also wie schon erwähnt, dieses Rezeptewissen bringt eigentlich eine anthropologische Konstante zum Ausdruck und diese Rezepte waren auch sehr verbreitet in mittelalterlichen Manuskripten. Aber diese mittelalterlichen Manuskripte richteten sich in der Regel an lesefähige, elitäre Kreise in Klöstern und anderswo. Man muss natürlich sagen, dass dann mit dem Buchdruck und mit dem allgemeinen gesellschaftlichen Aufbruch im 16. Jahrhundert, die wir immer sehr verkürzt mit Renaissance kennzeichnen oder auch Reformation muss man natürlich auch nennen, dass mit diesen Entwicklungen, dass auch Europa ausgreift auf die Welt, dass neue technische Verfahren bekannt werden, neue Ingredienzen auf den europäischen Markt kommen, dass das ein intensives Bedürfnis schafft für diese Art von Literatur, damit man eben weiß, wie etwas funktioniert. Ja? Also und das im Rückenwind einer gesteigerten Lesefähigkeit, darüber werden wir ja noch gesondert sprechen, hat es eben dieses intensive Bedürfnis gegeben, How-to-Bücher zu drucken. Und die wurden auch gerne gekauft. Das sind Bestseller gewesen. Also William Eman spricht da von einem Age of How-to, also bezogen auf das 16. Jahrhundert. William Eman, der große Forscher zu unserem Thema, wenn man so will, mit Pamela Smith. Diese beiden sind die Galionsfiguren. Also es gibt auch eine schon sehr elaborierte internationale Forschungslandschaft zu unserem Thema, was aber nicht heißt, dass schon alles erforscht worden wäre.
Das
ganz
wäre
im
ja
Gegenteil.
Und darf ich nochmal zurückfragen? Ja. Das heißt, es gab nicht nur einen stärkeren Bedarf, sondern es wurden auch vor allem die Bedingungen geschaffen dafür, dass diese Verbreitung überhaupt möglich wurde, durch Buchdruck, durch stärkere Alphabetisierung etc.
Also die Drucker sind da sehr wichtig. Ja. Also die stellten oft die anonymen Autoren dar, dieser Bücher. Ja, also die erschienen oft eben ohne Autorennamen, aber immer mit dem Namen der Druckerwerkstatt. Und diese Drucker waren ja self-made men, die kamen aus den verschiedensten handwerklichen Bereichen oder also waren befreit von zünftischen Zwängen und waren Unternehmertypen par excellence. Sie haben quasi eine Druckerwerkstatt gegründet, aufgebaut. Sie waren sehr marktaffin, mussten ein Gespür haben für Stoffe, die eben verkauft werden oder auch nicht. Und die haben dann natürlich in diesen Büchern eine große Marktchance gesehen, eben auch Profite dann zu generieren, die ja dann auch immer wichtiger wurden.
Ja, und den Bedarf sieht man auch gut darin, glaube ich, dass viel immer wieder neu mit einem anderen Titel zum Beispiel veröffentlicht wurde. Also die Inhalte sich schon durchaus wiederholen oder Kompilationen gebildet wurden.
Den Begriff Plagiat gab es damals wahrscheinlich noch nicht.
Nein.
Und wenn die Autoren sowieso nicht genannt wurden, war das dann vielleicht auch unproblematisch.
Und immer nützlich, das ist so ein sehr verbreiteter Begriff, der dann im Titel auch oft in Fettdruck und sehr groß geschrieben auftaucht, sprang quasi ins Auge.
Nützlich.
Und das nützlich, ja. Mhm. Und eben auch noch... wie man auch, also
how to.
Also das ist ganz erstaunlich, wie oft diese Formel wie man, die ja uns bis heute sehr vertraut ist, wie man etwas macht, das sagen wir auch heute noch, dass das eben wirklich tausendfach in so unscheinbaren Büchern im Bestand der Herzog-August-Bibliothek vorkommt. Aber keiner redet von wie man Buch. Vielleicht mit unserem Projekt können wir da das deutsche Vokabular etwas erweitern. Ich hätte nichts dagegen.
Ich habe auch nichts gegen Anglizismen einzuwenden.
Ja.
Mythen und Gerüchte.
Man könnte ja meinen, dass How-to-Books in Häkchen nur praktisches Wissen vermitteln und dass ihre einzige Funktion also in der konkreten Umsetzung liegt. Wie bei so einer Gebrauchsanweisung für eine Spülmaschine oder so. Stimmt das?
Tatsächlich ist das nicht immer so oder nicht nur so. How-to-Bücher haben durchaus auch unterhaltenden Charakter. Also die können einfach nur Neugier erwecken und auch befriedigen natürlich. Vor allen Dingen, wenn man sich so sehr bunt gemischte, also thematisch sehr bunt gemischte Books of Secret anguckt.
Books of Secret?
Genau, ist auch der Begriff, mit dem William Eamon arbeitet.
Und John Ferguson.
Und John Ferguson auch, genau. Also es sollen Geheimnisse in Anführungsstrichen eröffnet werden, den
mysteriös.
Lesenden. Genau. Und die dienen oft der Unterhaltung. Es gibt in solchen Büchern häufig auch so Schein- oder so Scherzrezepte. Also da sieht man, da findet schon so ein Spiel mit der Gattungstradition statt. Also das Rezept ist wirklich ein etabliertes Genre, wenn man es Genre nennen will. Die Titel, also wir haben gerade über nützlich gesprochen, die betonen im Titel aber auch gerne eben, dass sie auch unterhaltsam sein wollen. Also diese Idee von unterhalten und nützlich sein, die ja auch eigentlich uralt ist, taucht da auch auf. Und wenn man so einen Titel hat wie Frauenzimmers Zeitvertreib zum Beispiel, dann besteht der Zeitvertreib natürlich auch unter Umständen in dem Ausführen der Anleitung, aber eben auch vielleicht nur durchs Lesen. Also das kennen wir, glaube ich, alle, wenn wir ein Kochbuch aufschlagen, dann müssen wir nicht unbedingt die Rezepte alle nachkochen. Die wenigsten von uns machen das, glaube ich. Trotzdem, ja, kann man den Appetit anregen, die Vorstellung, etwas zu tun, reicht manchmal schon aus.
Ich habe mich immer ein bisschen für meine Faulheit geschämt, wenn ich Kochbücher zum Zeitvertreib lese und sie dann weglege und Nudeln mit Tomatensauce koche. Aber das scheint also dem Genre inne zu sein, ja? Muss ich mich nicht schämen?
Nein, absolut.
Ist ja immer noch besser als ein Fertiggericht aus der Tiefkühltruhe heraus.
Danke, Stefan. Ja. Okay. Kannst du ein Beispiel für so ein Spaßrezept, ein Scherzrezept nennen?
Nicht so ein spaßiges Thema ist vielleicht, in Pesttraktaten hat man zum Beispiel, ja, das hilfreichste Mittel gegen die Pest ist am Ende des Tages immer noch beten und die eigenen Moralvorstellungen, beziehungsweise das eigene moralische Handeln zu reflektieren und Gott um Vergebung zu bitten. Und ja, da findet man so Rezepte, die sagen, man nehme eine Prise Reue und so weiter. Und wenn man das dann einmal alles umrührt, dann wird man als Ergebnis das ewige Leben zum Beispiel erhalten. Also Rezepte, die mit diesen Konventionen spielen.
Hätte ich gar nicht gedacht, dass das damals schon so gemacht wurde.
Ach so.
Aha. Wir haben ja jetzt schon viel von Rezeptbüchern gehört. Welche praktischen Anwendungsbereiche deckten denn diese Bücher im Allgemeinen ab? Gab es da auch besondere Schwerpunkte oder vielleicht auch besonders gefragte, trendige Themen?
Ja, How-To ist ja schon deutlich geworden, bringt sowas wie eine Universalsprache, eine praktische Universalsprache zum Ausdruck. Und es gibt eigentlich überhaupt keinen menschlichen Tätigkeitsbereich, den man nicht durch How-To zum Thema machen könnte. Und es gibt zwei große Säulen, so thematische Säulen. Das eine ist eben der Bereich Medizin, menschlicher Körper, Essen. Dort ist ein ganz traditionelles Gebiet der Rezepteliteratur. Bis heute sprechen wir ja in der Medizin und beim Kochen von Rezepten.
Stimmt.
Also das sind ganz, sowohl in Glasgow als auch in Wolfenbüttel sehr, sehr prominent vertreten. Man kann sagen, 40% aller Schriften, die uns interessieren, die unter How-To laufen, sind entweder über Medizin, Essen. Also wenn man die Alchemie noch oder Chemie noch hinzugibt, dann sind es eben 40%. Und der andere Bereich ist der andere große Bereich ist Technologie, Handwerk. Mhm. Ja?
Ja, und dann, wenn man möchte, kann man noch so eine dritte Kategorie dazu zählen, die Stefan immer gerne das How-to-be nennt. Also wie man jemand wird, wie man agiert zum Beispiel als Gentleman.
In die Kategorie würde dann auch die Sache mit dem Frauenzimmer und ihrem Zeitvertreib passen, vermutlich.
Das ist ein Buch, das ist so ein Haushaltstext, eigentlich eine Übersetzung von Hannah Woolley, ist eine ganz bekannte How-To-Autorin aus England. Das wurde hier übersetzt mit Frauenzimmers Zeitvertreib. Ist eigentlich nicht wirklich eine Übersetzung eines Buches, sondern so eine zusammengewürfelte Neufassung aus verschiedenen ihrer Büchern. Und da geht es vor allen Dingen um Kochen, da geht es auch um Kosmetik. Da geht es auch um Kandieren, Preservation, also wie kann ich Lebensmittel konservieren, haltbar machen, genau. Also diese Themen kommen sowieso häufig ganz gerne zusammen. Auch dann noch so medizinische Rezepte, das wird dann alles gerne mal zusammen in so einem Buch veröffentlicht. Genau. Und trotzdem lernt man dadurch natürlich, wie werde ich eine ideale Hausfrau oder eine Tugendhafte.
Unser aller Traum.
Genau.
Was war denn die typische Zielgruppe von How-To-Büchern? Sowohl Männer als auch Frauen? Alphabetisierte Menschen? Wie war das alles?
Ja, auch da gibt's natürlich eine gewisse Variabilität. Klar, HandwerkerInnen, Handwerker wahrscheinlich in dem Falle primär. Und ärmere Bevölkerungsgruppen sind eine wichtige Zielgruppe. Mhm. Aber natürlich ist dieser How-To-Gedanke ganz universell. Und es gibt auch Texte, bei denen man annehmen kann, dass die sich eher an vornehmere Kreise richten. Also wenn man zum Beispiel sich Schminkratgeber anguckt, die setzen durchaus eine gewisse Kaufkraft einfach voraus, weil die Zutaten entsprechend teuer waren, beziehungsweise auch häufig mit Lebensmitteln einfach, mit Lebensmitteln Kosmetik hergestellt wurde. Das heißt, das ist ja eine gewisse Verschwendung, das muss man sich erstmal leisten können. Auch die Medizin war ja oft Aufgabe adliger Frauen in größeren Haushalten. Und viele Rezeptbücher haben ja ihre Vorläufe auch in diesen Manuskriptsammlungen, die dann zirkulierten innerhalb der Familie oder zwischen Familienmitgliedern. Und ja, solche Frauen werden dann auch gerne natürlich als Autoritäten mit einer bestimmten Expertise in den gedruckten How-To-Büchern quasi auf der Titelseite schon verkauft, als Urheberin von Rezepten. Interessant für uns ist aber natürlich auch die bildungsfernere, in Anführungsstrichen, Schicht, die eben jetzt auch neu in Buchform angesprochen wird. Und das wird eben auch oft explizit gemacht. Also es geht um Selbsthilfe für die, die sich quasi keine professionelle Hilfe leisten können. Also gerade Bevölkerungsschichten, die eben kein Geld haben, den Arzt zu rufen.
Die müssen es dann selber mit der Anleitung zu Hause wieder hinkriegen.
Genau, beziehungsweise können das versuchen, wenn sie sich trauen.
Ja. Und die Grundvoraussetzung war aber die Fähigkeit zu lesen.
Ja, also das ist nach wie vor natürlich eine große Frage der Forschung mit der Lesefähigkeit. Man kann schon sagen, dass gerade nach der Reformation die Lesefähigkeit ausgeprägter war, als man vielleicht denkt. Davon ist allein schon deswegen auszugehen, weil sonst die Texte in der Menge gar nicht erschienen wären, wenn es keine Lesenden gegeben hätte. Es gibt natürlich auch Abstufungen. Also einige konnten vielleicht lesen, aber nicht schreiben oder konnten nur gedruckte Schrift, aber keine Handschrift lesen. Also deswegen ist es mit der Alphabetisierung immer nach wie vor eine schwierig zu beantwortende Forschungsfrage. Und was man nicht vergessen darf, ist natürlich, dass das immer noch eine Oral Tradition ist, also dass Vorlesen eine wichtige Rolle gespielt hat und ja, das eben eine wichtige Lesepraktik auch war.
Und noch zu der Zielgruppe, wir interessieren uns auch für Cheap Books. Also das sind, wir haben einen findigen Kollegen jetzt gewinnen können für unser Projekt in Glasgow, James Fox, der sich sehr für Zahlen interessiert, für Rechenbücher und auch für Preise. Ne? Er hat eben festgestellt, dass so ein typisches How-To-Buch mit vielleicht 2 Dutzend Seiten oder so, sparsam illustriert, so 6 Pence kostet. Und das ist so äquivalent mit 4 Bier.
Oha, ja, da muss man abwägen.
Ja, also James hat gesagt, das sei im Grunde ein Beleg dafür, wie preiswert diese Bücher waren. Aber 4 Bier sind natürlich auch, wenn man das heute sagt, sind das so 15 Euro.
Okay, aber es sind 4 Bier im 16. Jahrhundert, nicht?
Ja, es sind 4 Bier im 16. Jahrhundert. Also Pints.
Okay, ein Groschen How-To-Book.
Auch etwas mehr als ein halber Liter.
Okay. Und wie sind die Anleitungen sprachlich gestaltet?
Ja, auch da gibt es natürlich ein Spektrum. Also es gibt natürlich die klassischen Imperative, tu dies, dann tu das. Mhm. Oder nimm in dem Falle ist eben häufig, oder take im Englischen, deswegen ja auch.
Take me and make it happen.
Genau.
Mhm.
Recipe, dieser lateinische Imperativ heißt nimm.
Ach so, kommt das Rezept?
Recipe, ja. Die haben das einfach nur Englisch ausgesprochen. Die Buchstabenfolge, die lateinische Buchstabenfolge, Englisch ausgesprochen. Und das heißt nichts anderes als nimm. Mhm.
Ja. Genau, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt, danke Stefan für den kleinen Exkurs. Nee, genau, also es gibt diese Imperative, es gibt aber auch indirektere Anweisungen. Also sowas wie, es ist gut, wenn man oder man kann auch.
Ah, ja.
Es gibt sowieso in den Texten oft auch alternative Rezepte, um dasselbe zu erreichen, also zum Ziel zu kommen. Oder wer X erreichen will, der tue Y. Ja. Also solche Formulierungen gibt's auch. Wenn man sich das Ganze im Laufe der Jahrhunderte anguckt, dann kann man schon sagen, es gibt so eine Tendenz zur Versachlichung. Also die Texte dann so zum späten 18. Jahrhundert hin, die lesen sich dann teilweise schon eher so wie wissenschaftliche Fachbücher, Sachbücher. Mhm. Und da findet dann auch so ein bisschen so eine Bewegung von der zweiten Person zur dritten Person statt, würde ich sagen. Ja,
grundsätzlich. Von der direkten Ansprache.
Genau, ja, genau. Grundsätzlich kann man sagen, die Texte sind sprachlich natürlich eher einfach gehalten. Darüber gibt es dann auch gern mal so in Vorworten so Metadiskurse, also wo das nochmal gerechtfertigt wird, warum man also in der Vernakularsprache, also in der Volkssprache schreibt und nicht mehr auf Latein und dass die Sprache eben so gehalten sein soll, dass jeder, jede die Texte verstehen kann.
Da wird wieder die Nützlichkeit auch für in Häkchen die einfacheren Menschen.
Genau.
Benannt und deutlich.
Genau, deswegen gibt es wenig Fremdwörter, die sonst gegebenenfalls auch mal erklärt werden. Oder es gibt manchmal sogar ein Glossar, der schwierige Worte dann nochmal erklären soll. Was aber eben auch vielleicht erstaunlich ist, dass es durchaus auch Texte mit eher literarischen Qualitäten gibt. Also gerade auch in den Vorworten taucht das auf. Da findet man schon manchmal sehr blumige Prosa und viel gelehrte Anspielungen so aus der Mythologie. Und da sieht man eben auch, dass diese Unterscheidung von Sachbuch versus Belletristik, die wir gerne treffen, natürlich ein Stück weit eine moderne Unterscheidung ist und die AutorInnen sich durchaus auch als literarische AutorInnen eines Buches empfinden selber und sich so verstehen. Und da ist Schreiben wirklich, ja, nach wie vor ein literarischer Akt. So genau. Und wir haben ja schon über die Unterhaltung gesprochen. Mhm. Klar, so ein Text muss auch schön zu lesen sein.
Ja.
Oder muss nicht, aber kann.
Sollte,
manchmal.
Im besten Fall, ja.
Genau.
Und also ich stelle mir dann jetzt vor, da hat eine Hausfrau vielleicht auf ihrem Küchentisch dieses Buch aufgeklappt liegen und liest die Anleitung und schnippelt nebenbei schon ein paar Kräuter und rührt eine Soße. Habt ihr auch Gebrauchsspuren in diesen Büchern gefunden? Vielleicht chemische Verätzungen oder Soßenspuren oder ähnliches?
Das ist so eine ganz zentrale Frage für uns. Und man wird auch hin und wieder fündig. Ehrlich gesagt, aber nicht in dem Maße, wie es vielleicht wünschenswert wäre. Aber umso erfreuter und aufgeregter sind wir natürlich, wenn wir mal auf einen Fund stoßen. Also man kann sich fragen, woran, also die Gebrauchsspuren sind natürlich ganz essentiell, weil diese Bücher eben den Zweck hatten, gebraucht zu werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die beliebtesten How-to-Bücher, die gibt es gar nicht mehr, weil die eben sich verflüchtigt haben, in Müll gelandet werden, gerade quasi verbraucht wurden. Und das, was wir jetzt hier noch greifen können, ist im Grunde nur ein relativ kleiner Anteil des ursprünglichen Gesamtbestandes. Und auch diese ästhetischen Kriterien der Sammler spielen da eine große Rolle. Also John Ferguson hat im 19. Jahrhundert gesammelt, im Zeitalter des Historismus und der schönen Verpackungen, was man nicht nur im Antiquariat, in den Büchern sieht, sondern auch an den Gebäuden, wo er Chemieprofessor war. Das ist ein neogotisches, viktorianisches Gebäude. Also da wird die Vergangenheit poliert und harmonisiert. Und genauso sind viele seiner Bücher immer separat gebunden, oft in einem Goldledereinband, manchmal Goldschnitt sogar. Okay. Und diese Verpackung ist oft 19. Jahrhundert, während dann diese Seiten eben dann doch original aus dem 16., 17. Jahrhundert sind.
Aber auch da wurde vermutlich kein schmatteriges Exemplar aus der Küche einer Hausfrau ausgewählt, um es in die Sammlung zu integrieren.
Wenig. Also Alina hat da schöne Sachen auch gefunden bei Ferguson, vielleicht kannst du das schildern.
Das ist eine andere Art. Ich wollte eigentlich ausholen und sagen, es gibt natürlich Interaktion mit dem Text, also in Form von Marginalien und so weiter. Ja. Das ist ein anderes Thema. John Ferguson war aber ja passionierter Sammler und in der Ferguson Collection findet man oft seine Kommentare zu den Büchern, die er gefunden hat. Also da sind sehr emotionale Anmerkungen teilweise zum Sammeln, die Freude über bestimmte Funde, die er gemacht hat, aber eben auch der Ärger darüber, dass bestimmte Bücher zum Beispiel mit Wasserschäden versehen wurden. Also, und er ärgert sich eben über die Vorbesitzerin und sagt, Hannah was a careless person. Also ein interessantes Buch, aber Hannah was a careless person. Also hat da wahrscheinlich ihr Wasser einmal drüber ausgeschüttet. Also das gibt so einen schönen Einblick auch in Ferguson als Sammler und an die Sammelpraktik.
Ich versuche ja ein bisschen Herzog August den Jüngeren zum Analogon zu Jordan Ferguson aufzubauen. Mhm. Und ich wünschte mir manchmal diese emotionalen Ausbrüche bei Herzog August.
Für unsere Rubrik Im Tresor zeigst du, Stefan, mir ein How-To-Buch, in dem das Fechten erklärt wird. Wie das aussieht, hören wir jetzt. Wir gehen rein. So, das ist also ein Buch übers Fechten, richtig?
Ganz genau. Ein ganz bemerkenswertes Buch, dass das erste illustrierte Fechtbuch, das es überhaupt gegeben hat. Und zwar in der französischen Übersetzung mit kolorierten Holzschnitten.
Hier ist sehr schwungvoll der Titel, glaube ich, drauf. Ich kann das nicht lesen. Kannst du das lesen?
Also Hans Jakob Reiing. Aus Augsburg. Also das ist ein Provenienzhinweis, das eben, das wird wohl ein Patrizier gewesen sein in Augsburg, der auch frankophil war, also er beherrschte auch Französisch. Und dieses Buch ist eben auch deswegen interessant, weil dort eben eine Reihe von Benutzungsspuren auch zu identifizieren sind. Aber das absolute Highlight sind die kolorierten Holzschnitte. Und um noch eine Brücke zu Glasgow zu schlagen, also das Original von, also wir haben ja hier mit einer französischen Übersetzung von 1538 zu tun, mit kolorierten Holzschnitten, wie gesagt, aber das Original von 1516, also absolut das erste illustrierte Fechtbuch, das es auf der Welt noch gibt, wird eben in Glasgow aufbewahrt, gesammelt von, nicht von John Ferguson, der uns immer interessiert, sondern von einem Herrn Scott, der mit die größte Militaria-Sammlung aufgebaut hat, die es weltweit gibt. Das ist wirklich faszinierend, diese Sammlerkultur in Glasgow mit zu erleben. Und der hat eben auch die einzig erhaltene Rüstung mit allen Details aus dem 15. Jahrhundert ist im Kelvin Grove Museum. Und der hat eben auch neben sehr vielen Manuskripten, Büchern eben auch dieses erste Buch 1516 in Wien erschienen, aber mit schwarz-weiß Holzschnitten. Ne? Und das ist eben total bemerkenswert. Kommt aus Wallonien, Antwerpen und hat eben diese fantastisch kolorierten Holzschnitte.
Wie schön, dass sich da die Brücke zwischen Wolfenbüttel und Glasgow schlagen lässt und dass wir die Ausgabe mit den kolorierten Holzschnitten haben.
Ja, das ist wirklich ein glücklicher Zufall.
Es sieht erstmal unscheinbar aus, es ist relativ dünn, es ist auch kein fester Einband. sondern relativ eine flexible erste Seite oder Umschlagseite. Ja,
also man erwartet jetzt, dass man dieses Buch so aufschlägt, wie man jedes Buch aufschlägt, eben von rechts nach links.
Ja.
Und dann gibt es eben eine Verso-Seite und eine Rektor-Seite.
Hätte ich erwartet.
Ja, hättest du erwartet. Und jetzt drehen wir mal diese Apparatur, in der dieses Buch liegt.
Das müssen wir...
45 Grad, das geht. Das wird wie ein Jahreskalender aufgeschlagen.
Aha.
Also von unten nach oben.
Bevor du das machst, wollte ich einmal ganz kurz einschieben. Wir sind hier ganz, ganz vorsichtig und das Buch liegt auf einer Buchstütze. Bilder davon gibt es natürlich bei Instagram zu sehen. Das liegt daran, dass es sich um ein Rarum handelt und wir es deswegen ganz besonders vorsichtig behandeln müssen. Und das Blättern überlasse ich auch gerne dir, Stefan.
Ja, danke. Und hier siehst du auch diese ausführlichen Einträge auf der Innenseite des Buchdeckels. Und das wird wie ein Jahreskalender aufgeklappt.
Auch im Querformat ist jetzt der erste kolorierte Holzschnitt.
Und unten ist in der Regel immer der Holzschnitt. Und auf der gegenüberliegenden Seite ist die dazugehörige Beschreibung. Also bemerkenswert an dem Buch ist allein schon das Cover. Mhm. Man sieht da halt eine Holzschnittillustration und über dem Cover sehen wir den Titel dieses Buches und da heißt es La noble science des joueurs d'esprit.
Mhm.
Also die edle Wissenschaft der Schwertspieler, so kann man das vielleicht wörtlich übersetzen. Und ich finde es halt interessant, dass dort dieser Begriff Science vorkommt, Wissen oder sogar Wissenschaft, weil wir fragen uns immer, ist denn das, was wir da machen in den How-to-Books, in denen es ja per se um Anleitungen geht, um Umsetzung, um Praxeologie.
Also nicht
das,
Theorie.
Das pure Gegenteil von Theorie. Kann man das überhaupt als Wissen bezeichnen? Oder ist Wissen per se was Reflexives, eben was Theoretisches? Und hier haben wir eine super Quelle, dass eben auch die Umsetzung von etwas als Wissenschaft bezeichnet wird und das im Jahre 1538. Das ist bemerkenswert.
Mhm. Und dann ist auch noch das Spielerische mit drin. Wie schön.
Genau, das ist auch noch drin. Also hier geht es also nicht um Leben und Tod.
Mhm.
Man kann das mehr so als sportliche Freizeitbeschäftigung bezeichnen.
Mhm.
Und wenn wir jetzt weiterblättern, also diese Abhandlung besteht aus 34 Holzschnitten. Wir sehen immer oben zwei Männer in einer bestimmten Positur.
Ja.
Und darunter kann man dann eine dazugehörige Beschreibung lesen. Diese Bücher gehen auch auf mittelalterliche Manuskripte zurück, die eben das schon dargestellt haben, aber oft in Poesie, in Versen. Hier geht man den Schritt in die Prosa, versucht das also detaillierter dann auch sprachlich zu fassen.
Und in die Anleitung, Das heißt, diese Bilder, die ich hier sehe, werden beschrieben als etwas, was zu lernen ist.
Ja. Und das sind eben, also wir haben ja sehr viel jetzt gehört über Kochbücher, medizinische Rezeptebücher, über wie stellt man Werkzeuge her.
Mhm.
Das sind so die typischen How-to-Bücher. Hier erweitert sich unsere Perspektive etwas, weil hier geht es eben darum, dass der Nutzer dieses Buches sich selber in Bewegung setzt, und versucht, diese Bewegungsabläufe eben richtig konkret nachzumachen. Und es reicht eben nicht aus, dieses Buch einfach nur zu lesen.
Mhm.
Der eine oder andere wird das auch gemacht haben. Aber hier learning by doing. Also, und sonst hat dieses Buch seine Funktion verfehlt.
Mhm.
Und wenn ich jetzt mal also die Holzschnitte kann man so unterscheiden zwischen Holzschnitten, in denen die beiden Kämpfer in Distanz stehen, so wie hier.
Ja.
Und,
aber es sind immer verschiedene Schwertpositionen.
Ja, genau.
Mhm.
Und dann der andere Typus besteht darin, dass die sehr nah beieinander, fast umschlungen sind.
Oh ja.
Wie hier. Und das ist
Nahkampf.
Mehr so Nahkampf. Man sieht einen rot gekennzeichneten Kämpfer gegen einen grün gekennzeichneten Kämpfer. Und Marie, du siehst da vielleicht, dass er da mit seiner linken Hand dieses lange Schwert umfasst.
Ja.
Und er versucht jetzt dieses Schwert als Hebel zu nutzen, damit er seinen Gegner aus dem Gleichgewicht bringen kann.
Ne? Und das also, weißt du, weil das hier darunter steht?
Ja, das weiß ich in erster Linie, weil das Bild das darstellt. Das ist eine gute Frage. Okay. Also sobald man nämlich das liest, weiß man es nur ungefähr.
Ach.
Man muss sich das Bild angucken, dann siehst du nämlich genau, wo man, wo Klar. man auf dieser entlang dieses Schwertes, diese linke Hand greifen muss. Ja. Und überhaupt, wie die Menschen zueinander stehen müssen. Und auch hier, man sieht auch die Beinstellung ist ganz spezifisch, damit eben diese Hebelwirkung funktionieren kann, um seinen Gegner dann quasi buchstäblich umzulegen, ne?
Ja.
Wie beim Judo vielleicht auch, aber nur mit Hilfe eines langen Schwertes.
Ja.
Und das ist und da sind die Bilder wirklich. Wir haben ja auch über Bilder gesprochen, die seien wichtig für ungebildete Menschen, damit sie ungefähr wissen, wie etwas funktioniert. Hier haben Bilder eine ganz andere Funktion.
Ja.
Sie schaffen den Mehrwert dieser Anleitungsbücher, damit man überhaupt weiß, wie etwas ganz konkret funktioniert und wie man auch etwas nachmachen kann. Ne? Und,
liebe ZuhörerInnen, wir posten Ihnen diese Bilder auf Instagram und auch auf unserer Homepage. Ich würde sagen, schauen Sie sich die mal an. Take that book and make it happen.
Ja, das kann ich Ihnen auch nur empfehlen. Und ich bin, wie gesagt, froh, dass Wolfenbüttel dieses Buch hat.
Ich auch. Danke dir für den Einblick, Stefan.
Ja, nicht zu danken.
Wir gehen zurück ins Studio.
Welche Parallelen seht ihr denn zu modernen Anleitungen? Wenn ich jetzt zum Beispiel spontan denke, ach, ich möchte gern Klavier spielen, lernen ohne Unterricht, dann gucke ich mir ja ein YouTube-Tutorial an.
Zum Beispiel, oder ich lade mir eine App runter, genau. Also ich würde sagen, die Essenz des How-To, die ist natürlich irgendwie gleich, aber die Umsetzung bzw. das Format kann natürlich stark variieren in den sogenannten neuen, nicht mehr ganz so neuen digitalen Medien.
Alles Neuland.
Genau. Die Sprache bleibt natürlich auch nach wie vor eher kurz und die Themen sind weiterhin sehr breit gefächert. Es geht natürlich ganz stark um Selbstoptimierung und das ist ja irgendwie schon auch Thema in den älteren Texten. Allerdings ist das natürlich jetzt so ein kapitalistisch-neoliberaler Anstrich, der das Ganze bekommt. Also wie wird man zu einem besseren gesellschaftlichen Subjekt im Late-Stage-Kapitalism sozusagen, ne? Es geht vor allen Dingen viel um Selbstdarstellung und Inszenierung der AutorInnen in diesem Falle. Das sieht man gerade, ne, auf so Kanälen wie Instagram, YouTube.
Wo es dann Make-up-Gurus gibt etc.
Zum Beispiel, genau. Auch hier treten natürlich jetzt plötzlich politisch-ideologische Belange wieder dazu. Wenn man sich so Influencerinnen anguckt, wie zum Beispiel Nara Smith, die vielleicht viele kennen. Dieser ganze Tradwife-Trend, der dahinter steht. Kommt ja eine ganze Weltanschauung und ein Frauenbild, das mit transportiert wird, zum Vorschein. Und da geht es also auch wieder stark um Bildung von Identitäten sozusagen. Ich würde schon sagen, dass das Machen immer mehr in den Hintergrund tritt bei diesen oder vielen dieser Medien. Es geht ganz viel um Klickzahlen und darum, dass eben die UserInnen so lange wie möglich mit den Inhalten irgendwie interagieren sollen, teilen, klicken, liken. Und interessant finde ich, dass da eigentlich zwei Strategien so zum Vorschein kommen. Zum einen kommt ganz viel Inhalt dazu, der eigentlich mit der Anleitung gar nichts mehr zu tun hat. Das heißt, man kennt das, man geht auf einen Kochblog und man muss sich erstmal die ganze Geschichte dazu durchlesen, wie das Rezept denn jetzt entworfen wurde und welche Emotionen dahinter standen und so weiter und wo die Inspiration herkam, bis man wirklich zur Anleitung kommt. Und auf der anderen Seite gibt es aber gerade in so Medien wie TikTok auch so Verkürzungen, also Inhalte fehlen oder Informationen fehlen mit Absicht, Und das ist auch darauf ausgelegt, dass man eben nochmal nachfragen muss in der Kommentarspalte, dass man nochmal eine PN schicken soll, dass man vielleicht sogar, so man kennt das, dass der Link im Profil ist und man soll dann nochmal auf den Blog und also alles ist darauf ausgerichtet,
plus
dass
Affiliate-Links,
genau,
wo man auch
genau
die entsprechenden Produkte dann direkt kaufen kann.
Genau. Also da geht's natürlich um Monetarisierung und nicht mehr so viel um Machen eigentlich. Ne? Ja, das ist jetzt wirklich nur so ganz verkürzt. Ich glaube, was interessant ist, ist, dass mit ChatGPT, das ist ja so, dass da eigentlich jetzt wieder so ein Element der unmittelbaren Interaktion dazukommt. Also ich kann sofort Rückfragen stellen. Ich kann auch sagen, kannst du mir das nochmal in Bildform vielleicht darstellen? Das ist ja ganz interessant, dass wir wieder zurück zu so einer direkten Interaktion da gehen. Aber ja, das ist, denke ich, so spezifisch, je nach Medium, da kann man gar nicht so eine große, allgemeingültige Aussage jetzt so treffen.
Was glaubt ihr, wenn ich jetzt losgehen würde und eine historische How-To-Anleitung ausprobieren würde, bei welchem Buch würde das ganz gut funktionieren und bei welchem könnte das in einer Katastrophe enden?
Ja, also ich würde sagen, Kochen ist ganz sicher. Also Essen geht immer. Man muss sich natürlich auf die Geschmäcker einlassen. Schwierig wird es natürlich im Bereich Medizin. Da wird und wurde natürlich gern auch mit giftigen Substanzen hantiert.
Oder mein Aderlass.
Das
man auch
genau. Auch,
oder lieber nicht. Nicht nachmachen.
Substanzen wie Antimon, Quecksilber und so weiter, die verabreicht wurden und der Körper hat entsprechend reagiert, nur wurde das dann eben als Beweis für die Wirksamkeit gesehen, wenn es aus allen Körperöffnungen rauskam, denn man wollte den Körper ja reinigen.
Das ist nur eine Erstverschlimmerung, danach wird es dann besser.
Genau, oder wir müssen eben ja die Balance der Säfte wiederherstellen, also ist es eigentlich gewollt oder ist es ein Zeichen für die Wirksamkeit, genau, oder das Erbrechen oder ähnliches, will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber ja, da könnten natürlich die Ergebnisse nicht ganz so erfreulich sein. Okay. Das Problem, was wir haben, wenn wir diese Texte versuchen umzusetzen, ist, dass die oft natürlich auch vage bleiben. Also wenn man nach konkreten Maßeinheiten sucht oder Zeitangaben, dann sucht man vergeblich, sondern oft wird viel implizites Wissen vorausgesetzt, was wir einfach nicht haben. Und ja, so Projekte wie Pamela Smiths Making and Knowing Projekt, die wirklich versucht, diese Rezepte umzusetzen unter möglichst authentischen Bedingungen, sind natürlich darauf ausgelegt, zu schauen, wie hat das funktioniert und warum, welchen Sinn ergibt es, dass die Rezepte so konzipiert wurden.
Ein bisschen in die Aktion treten wir schon. Wir werden ja im Mitte November hier einen kleinen, aber feinen Workshop haben zu Body and Home und dem How-To-Gedanken und haben uns irgendwie vorgenommen, einen John Evelyn Salat in der Küche des Anna Vorwerkhauses zuzubereiten.
Super, dazu hast du einen Blogbeitrag geschrieben bei uns, ne, Alina? Ich glaube, von den medizinischen How-To-Büchern aus der frühen Neuzeit halte ich mich dann doch eher fern. Aber wenn ich darf, komme ich gern mal zum Salatkosten vorbei im November.
Unbedingt.
Auf jeden Fall.
Vielen lieben Dank, Alina und Stefan, für diesen super spannenden Einblick in die Welt der How-To-Bücher. Liebe ZuhörerInnen, wenn Sie mehr über das Projekt Take Me and Make It Happen erfahren möchten, schauen Sie gerne auf den Seiten der Herzog-August-Bibliothek und der University of Glasgow sowie auch auf dem gemeinsamen Projektblog How-To Tracts for Action vorbei. Es lohnt sich. Ich freue mich, wenn Sie außerdem diese Episode bewerten und Hab gehört abonnieren und vor allem natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge von Hab gehört dabei sind. Tschüss und bis ganz bald. Hab gehört ist eine Produktion der Herzog-August-Bibliothek. Aufnahme und Postproduktion Landesmusikakademie Niedersachsen. Redaktion Marie Adler. Sounddesign Klingebiel Creative.